Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin, mit der wir jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert haben, und du hast uns verraten, du bist gar nicht so Podcast-Hörerin und Podcast-Konsumentin. Deswegen stell dich mal kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar bist du die Marion, selbstständige Gastronomin. Du warst früher mal Restaurantleiterin im Palais Coburg, hast aber ursprünglich eine Lehre begonnen, die dann abgebrochen, bist dann Frühstückskellnerin gewesen, hast in verschiedenen Lokalen gearbeitet und dich hat es dann so zufällig irgendwie in die Gastronomie verschlagen, bist aber jetzt Restaurantleiterin bzw. Wirtin vom Gasthaus Woroschitzki. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Ganz richtig.
Yes. Sehr gut. Yeah. Gut, es heißt nämlich oft unaussprechlich, aber gut. Und ich finde, das passt sehr gut zu eurem Lokal. Vielleicht kennt man dich auch von deinem Instagram-Account oder vom Woroschitzki Instagram-Account, den man sich unbedingt anschauen sollte, weil der ist sehr lustig und sehr gut und wirklich, wirklich toll. Außerdem ist nämlich dein Instagram-Handle und deswegen haben wir dich vielleicht auch so ein bisschen eingeladen, nämlich die Marion Je aus Simmering. Und Simmering-Bezug mögen wir immer sehr gerne bei uns im Podcast. Wir reden sehr gerne über den 11. Bezirk. Und worüber wir sonst noch gerne mit dir reden wollen heute, erklärt jetzt die Brenda.
Danke sehr. Also wir haben als Thema, als Überschrift genommen, Tafelspitz und Knödel mit Ei. Wie schmeckt Wien? Und in der Vorstellung haben wir schon gehört, dass du Gastronomin bist und das auch schon recht lange. Wir wollen mit dir reden, was in eurem Gasthaus, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Woroschitzki. Ich spreche eigentlich Kroatisch, also eigentlich sollte es ja kein Problem sein. Was bei euch im Woroschitzki neben der Küche auch noch gibt, wie ihr miteinander arbeitet, was euch wichtig ist, wie dein oder euer Zugang zum Thema Kunst ist, die Hintergründe zur Wiener Geschichte, weil ich mag es ja ganz besonders, wenn du auf Instagram Wiener Ausdrücke erklärst.
Ja.
Das finde ich total super. Und wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie es momentan ist, das Leben als Gastronomin. Mhm. Wie Wien schmeckt und wie man die Wiener Seele so gut weitergibt, haben wir uns gedacht.
Okay, cool, ja.
Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Tafelspitz oder Knödel mit Ei?
Knödel mit Ei.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Reg dich nicht auf.
Abschalten kann ich am besten bei?
Schwimmen.
Mein liebster Geruch?
Aufblühende Rosen.
Großstadt oder einsame Insel?
Großstadt.
Vorspeise oder Nachspeise?
Nachspeise.
Das kommt mir nicht auf den Teller?
Ostern.
Das darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen?
Karotten.
Danke sagen möchte ich?
An alle, die mich bis jetzt in mein Leben begleitet haben.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Gar nicht, ich trinke keinen Kaffee.
Questions to go sind einmal fertig und wir haben mal wieder die Antwort bekommen, ich trinke gar keinen Kaffee. Das hatten wir schon lange nicht mehr, wenn wir die Leute gefragt haben, wie sie ihren Kaffee trinken. Sie ist am Anfang recht häufig gekommen, aber jetzt schon lange nicht.
Ja, habe ich irgendwann einmal aufgehört. Ich habe viel zu viel Kaffee in meinem Leben getrunken und irgendwann hat er mir nicht mehr geschmeckt.
Einfach so von heute auf morgen?
Oder? Also richtig von heute auf morgen, ja. Das ist so eigentlich, in der Gastro habe ich gerade manchmal so ein Fahrtheitsgetränk. Weißt du, da stehst, wenn du nicht rauchst, dann machst du halt ununterbrochen einen Kaffee. Und irgendwann hat er mir nicht mehr geschmeckt und was aus. Und seit, keine Ahnung, seit 15, 20 Jahren trinke ich keinen Kaffee mehr.
Aber das passt ganz gut, weil kommen wir mal zuerst mit Milch und Zuckerfrage. Wenn du noch Kaffee getrunken hast, was ist oder war, oder, ja, was war da der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur so um, wie er geschmeckt hat tatsächlich, sondern um die Umgebung, wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat und so.
Ich glaube, das ist unterschiedlich, weil es ist schon, Italien ist ja schon immer so ein großer Vorreiter. Ich glaube, aber die meisten, am besten hat es mir immer geschmeckt, wenn ich mir selber gemacht habe. Da war ich genau gewusst, wie die Menge Wasser und die ausschauen soll. Und das ist eigentlich das Um und Auf. Und ansonsten hast du dann schnell mal so einen kurzen Espresso irgendwo zwischendurch getrunken. Und man weiß aber dann schon auch die Plätze, da gibt es dann schon welche, wo du fix keinen Kaffee trinkst. Also da, die lässt man dann meistens aus, da trinkt man halt dann Schnaps.
Aber trinkst du Tee oder trinkst du auch keinen Tee?
Ich trinke heißes Wasser mit Ingwer, mit frischem eigentlich jeden Tag.
Mhm. Ja. Auch sehr gut. Und sehr gesund.
Ja, schmeckt mir gut, das mache ich. Und viel Honig, süß.
Und Zitrone hoffentlich, oder?
Nein, gar nicht. Das ist mir zu faul immer. Ich bin ein bisschen ein fauler Mensch manchmal bei sowas. Das muss immer eher schnell gehen und ja nicht herumschälen oder sonst irgendwas. Das wird auch weggeschnitten und reingeleert. Ich habe letztes Mal, als meine Kinder da waren, eine Kanne gemacht mit Ingwerwasser und habe dann Zitronen reingegeben und habe aber die mit der Schale reingegeben. Und das hat dann ungefähr nach 20 Minuten so bitter geschmeckt. Das kann er das trinken, hat er mich schon gewundert, warum sie es nicht trinken. Also mittlerweile weiß ich, man muss schön. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen faul manchmal bei sowas.
Aber sollen wir mal von vorne anfangen? Ich meine, dein Leben ist ja so Gastronomie. Ja, es ist immer sehr viel mit Gastronomie verbunden. Und da finde ich es interessant zu wissen, wie der Weg in die Gastronomie war. Ging es da ums Essen oder ging es ums Wirtin-Sein oder ging es ums Gastgeberin-Sein oder was war so dein Weg in die Gastronomie?
Zufall. Es war purer Zufall, tatsächlich. Ich habe die Schule abgebrochen und der Papa hat gesagt, entweder gehst du arbeiten oder du gehst in die Schule, such dir einen Lehrberuf. Und dann habe ich mir die Zeitung aufgeschlagen. Und da haben sie einen Lehrling gesucht in einem Flughafenhotel und da bin ich hingefahren und da haben sie mich genommen. Es war purer Zufall in meinem Leben, der dann zu viel geführt hat eigentlich, witzigerweise. Ja.
Aber irgendeine Liebe muss es entwickelt haben, weil sonst wärst du nicht in dem Bereich geblieben, oder?
Ja, es hat passt. Das ist, ich glaube generell, dass so Sachen immer passieren, dass sie irgendwie einen Grund haben. Also es ist, man muss es nehmen, wie es kommt und dann auch wissen, weiter zu benutzen oder zu verarbeiten oder für sich selber zu nutzen. Und wenn es nicht geht, dann ist es halt manchmal geschickter, wenn man aufgibt, sage ich jetzt einmal. In meinem Fall hat es halt gut funktioniert und ich habe halt immer die Möglichkeiten genutzt. Ich habe gute Möglichkeiten bekommen und, glaube ich, auch sagen zu können, immer wirklich viel gearbeitet. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Also ohne Spaß, glaube ich, würde ich viel nicht machen. Also da gehört dazu.
Und wenn du nicht in die Gastronomie gegangen wärst, was wäre dann dein Bereich gewesen?
Ich wäre, glaube ich, fix. Ich weiß es nicht. Ich wäre am liebsten, wäre ich, glaube ich, Schauspielerin geworden, aber das hätte ich wahrscheinlich, wäre ich viel zu inkonsequent gewesen. Wahrscheinlich. Weiß ich jetzt, nach 30 Jahren später oder so. Aber ich habe meine Bühne. Ich möchte jetzt mal sagen, ich habe meine Bühne. Immer gehabt, mein ganzes Leben lang in der Gastronomie eigentlich. Es ist auch ein bisschen ähnlich wie Schauspielerei, muss ich sagen.
Inwiefern?
Ich habe das immer für mich nicht also benutzt in irgendeiner Art und Weise, aber so, dass ich gebe viel und mir macht Spaß und ich mache halt eine Show ein bisschen und ja, das gehört einfach dazu, glaube ich. Das habe ich aber immer gemacht eigentlich. Das hat sich immer so ergeben und mittlerweile, das muss ich auch sagen, ist so jetzt so in meinem Alter jetzt halt, ist so, dass es so cool ist, weil ich habe da wirklich auch Respekt von den Leuten und kann auch was sagen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht in Ordnung oder das ist in Ordnung, das wird akzeptiert und ich versuche immer auf einer Augenhöhe und auf einer Respektbasis zu agieren und eben meine Bühne zu haben. Das ist halt so, da kann es halt dann passieren, wenn ich eine Geschichte habe, die am Wochenende passiert ist, die erzähle ich halt dann ungefähr 400 Mal, 3 Tage lang. Sehr ausschmückend und ich denke, und für mich ist es dann aber auch manchmal so, dass die Leute dann kommen und vielleicht auch dann manchmal in der Zeit, wo die da sind, auch ein bisschen ihren Alltag vielleicht vergessen können, sie einfach drüber anhören, vielleicht gebe ich ihnen noch was mit, dass sie denken, okay, ist ja doch nicht so schwierig, kann man vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite nachsehen. Also das ist, glaube ich, so mein Zugang zu dem Ganzen.
Also siehst du schon, also die Wirtin in dir ist schon eine Gastgeberin und eine
ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
Ist es auch die Wiener Seele, die das macht, diese Show, findest du das wienerisch?
Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Persönlichkeitssache, aber ich glaube schon, dass das einige machen. Es heißt ja dann immer, die sind alle grantig, die können und so, ne? Also das bin ich auch manchmal, aber man merkt es dann vielleicht nicht oder man lässt es dann nicht so raushängen. Aber es gibt schon manche, die es schon mitgekriegt haben auch manchmal. Man muss halt wissen, wo man es machen kann. Aber die Wiener Seele, ich glaube, ich habe das eher mal so beschrieben gehabt, wo ich mir denke, die Wiener sind einmal generell so, es geht eigentlich gar nichts, wenn man irgendwas braucht von Erna. Aber in Wirklichkeit, wenn es dann ein bisschen nachbuhlst, geht eh alles. Ja? Also das ist so die Seele und ich glaube auch, dass die großteils offen sind und sich eben auch leisten wollen, grantig zu sein. Mit einem Ding, wo man so 10 Sekunden grantig ist und den anderen spüren lässt, dass er eigentlich ziemlich ein Trottel ist und dann das wieder umschwenkt, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so das Wienerische auf den Punkt gebracht, weil sie es eigentlich nicht weiß, meinen.
Das stimmt.
Ist das Wienerische nicht auch ein bisschen, dass wenn man mal so jemand noch nicht kennt, dass man das Kantige schneller abkriegt, als wenn man da mal ins Herz geschlossen ist. Da gibt es nicht mehr so.
Jem! Ich glaube das sogar, dass man manchmal, wenn man den kennt, sich eher erlaubt, grantig zu sein. Also würde ich in meinem Fall manchmal sagen. Mhm. Dass ich mir denke, so, den kann ich jetzt sagen, ja, Alter, jetzt bock die zusammen, da gibt die vier Sauber oder sonst irgendwas. Ja? Also das würde ich jetzt bei wem Fremden, würde ich das eher anders formulieren. Also in meinem Fall. Aber es kommt wahrscheinlich darauf an, was man sagt. Also da, und es kommt vielleicht auch an, ob du jetzt in der Stadt drinnen in einem Caféhaus arbeitest, wo am Tag, weiß ich nicht, 700 Touristen drinnen sind, und wo da ist eigentlich auch falsch, tatsächlich, weil der Gast ist der Gast, ja, und ob das jetzt ein Tourist ist oder nicht, und man muss eben auch von sich selber ausgehen. Wenn ich mir jetzt in Paris irgendwo hinsetze oder wo auch immer auf der Welt und mir einen Kaffee bestelle, will ich auch nicht, dass mit der behandelt wie ein Idiot, ne? Also da denke ich mir auch, hey, ist ein Mensch ganz normal, und wenn er sein Dings konsumiert, dann macht das halt. Ne?
Aber wir sind schon weitergesprungen dezent, weil wir waren noch, du bist durch Zufall in die Gastronomie gekommen. Mhm. Und jetzt hast du dein Gasthaus, wo du irgendwie komplett deine Show hast, eine Bühne hast, was du erzählst. Da war ja schon ein bisschen was dazwischen.
Ja. Ich habe ganz jung zwei Kinder bekommen, mit damals auch ganz jungen Mann. Das muss ich auch dazu sagen, das hätten sicher nicht viele Männer damals gemacht, also ich war 18, 19, und wir haben uns ja gar nicht lang gekannt, und der hat eigentlich so cool reagiert und ist da so cool zu mir gestanden. Also das muss ich auch betonen, wir sind nicht mehr zusammen, schon seit einigen Jahren, und haben aber zwei ganz, ganz großartige Kinder und haben auch gemeinsam damals ein Lokal gemacht, das jetzt sehr bekannt auch ist und sehr, sehr, sehr toll, ein Michelin-Sterne-Restaurant, wo auch die Kinder mit dem Vater eben mitarbeiten, und da bin ich echt stolz und ich finde das so super. Und es ist auch der Lauf des Lebens, auch wenn man es jetzt rückwirkend betrachtet, dass es halt manchmal ein bisschen eine Schaßzeit ist, aber das gehört halt leider auch dazu. Ja, und danach war ich dann bei einigen tollen Betrieben auch, durfte ich mitarbeiten. Ich war auch ein bisschen im Konzerthaus, war auch sehr, sehr interessant. Ich war eben in Bali Coburg. Ich hab tatsächlich auch einmal kurz in einer schwulen Bar gearbeitet. Das fand ich auch total cool. Ich habe eigentlich immer gearbeitet.
Aber auch dann so Richtung Gastronomie, Catering hinter der Bar?
Ich hab dann auch noch mal ein Zeitl beim Fabio wieder aufgespielt, hat gearbeitet in der Duchlaum. Da habe ich die Bar gemacht, da wollte ich ja gar nicht arbeiten, und ich habe ihm gesagt, ob er nicht an wen braucht zum Arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, wir brauchen nur wen für die Bar. Und ich dachte, naja, das wird ja nicht so schwierig sein, das machen wir. Also ich habe das noch nie vorher gemacht in meinem Leben. Naja, und dann habe ich das halt gemacht. Es war cool, aber ich bin ein Restaurantmensch, ich bin kein Barmensch. Also Bar ist lustig, der Zeitl, aber ich finde, man hat eine ganz andere Nähe zu den Leuten, und du kommst auch nicht weg von der Bar. Du stehst da und die Leute, ich finde auch, dass die Leute ganz anders sind in einer Bar, als wenn du im Gasthaus oder so sitzt. Die haben eine ganz andere, den kennst du 20 Jahre, und auf einmal sitzt der in der Bar vor dir und der erzählt dir Geschichten, die willst du nicht wissen, so ungefähr, ja. Also, ja, und das habe ich dann gemacht, und dann war ich in Bali Coburg, und dann haben wir eigentlich das Lokal aufgemacht. Das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre, das Gasthaus offen. In 2 Wochen sind es 12 Jahre.
Gratuliere, das ist schon eine gute Geschichte, weil Gasthäuser oft nicht so lange überleben. Also das sagt schon was über das Gasthaus aus, finde ich, wenn es so lange
ja, geht. Es ist cool, ich stehe auch, wenn offen ist, bin ich da. Also das ist das. Ich habe auch einen ganz tollen Küchenchef, den Martin, der ist jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, das 10. oder das 11. Jahr da. Mit dem ist eine ganz kongeniale Geschichte, der, also auch auf toller Augenhöhe, großen Respekt, der viel Spaß, ein bisschen manchmal Herumstreiterei, aber das gehört auch dazu. Aber es ist niemals böse. Also es ist nie eher diskutieren, ob das Schlager was beim Maroni-Reis unten oder oben hingehört. Wie haben wir es im Jahr davor gemacht? Ne? Meistens gehe ich nie, aber ich darf dann nie zugeben, dass ich vielleicht Unrecht gehabt habe. Also das ist so ganz, ganz eine tolle Geschichte. Ich habe ganz lange einen ganz lieben Kellner gehabt, den Robert, der ist jetzt auch das zweite Jahr weg, und habe jetzt ein Mädel mit mir im Service, die Larissa. Und mit der bin ich auch total glücklich. Das ist ganz super, und ich hoffe, sie mit mir auch. Also wir haben da eine gute Basis. Und ich versuche auch immer wirklich Spaß, auch jetzt, in der Zeit, die jetzt ist, ja. Ich habe schon manchmal Sorge, dass ich zu positiv bin, dass ich mir denke, ja, aber ich sehe es auch, wie ich es an die Leute weitergebe, dass die dann einfach jetzt nicht reinkommen und sie denken, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Und so sage ich, komm, machen wir, passt, kein Problem. Und versuche das immer ein bisschen aufrecht zu erhalten. Das ist meine Vision, meine Aufgabe, die ich mir selber auferlegt habe in irgendeiner Art und Weise, ja.
Aber das ist eh cool, weil ihr lasst euch ja dann immer so neue Sachen auch einfallen. Wie jetzt zum Beispiel Kunst im Wora oder so.
Ja, genau, das haben wir jetzt gemacht. Also da schaue ich das durch jetzt jede Woche, hänge ich jetzt mit anderen auf oder einfach nur das. Ich denke mal, da passiert ein bisschen was. Vielleicht kann man auch wen unterstützen, wo man helfen kann. Also da, ich glaube, ich darf dann eh noch urviel mehr machen, aber es bringt dann eh nichts. Es ist furchtbar nervig, was da jetzt passiert. Ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben so lange nicht am Abend gearbeitet. Also ich gehe teilweise wirklich um 8:30 schlafen. Ich meine, Alter, was ist jetzt los? Das ist so. Es wird vorbeigehen, denke ich mal. Es wird wieder weitergehen. Für manche ist leider wirklich der Todesstoß, muss ich sagen. Also das ist leider sehr, sehr tragisch. Ich hoffe, dass wir das gut überstehen und habe wirklich von allen Seiten, also auch von meiner Familienseite her, vom Papa und von meiner Schwester große Unterstützung auch immer, muss ich sagen. Das ist auch cool, das haben vielleicht auch nicht alle. Also da geht man schon anders rein dann.
Wie viel Kraft kostet es dir, immer dieser optimistische und positive Mensch zu sein? Wie viel Kraft braucht
das? Gar nicht so viel. Also ich glaube, dass wenn ich's nicht habe, dann kriegen es die meisten nicht mit. Dann tue ich mir ein bisschen daheim vergraben und rede dann gar nichts oder so. Aber das ist eher selten, weil mir das dann selber am Nerv geht eigentlich. Also da. Aber ich gehe dann schon so raus in der Früh, dann steht schon der Mistkübler da unten und dann reden wir schon und dann lachen wir schon und dann denken wir, ja, da fängt der Tag schon gut an. Und dann gehen wir Sonnenaufgänge schon. Und dann stehst du, und das gibt schon so eine Kraft halt irgendwo. Aber es kostet mir nicht viel Kraft, ne?
Dann stehst du in der Früh immer auf?
Ich stehe so halb fünf eigentlich immer auf.
Okay, weil jedes Mal, also mein erster, nicht gesund, aber mein erster Griff nach dem Aufstehen ist halt schon zum Handy und dann schaue ich halt so bei Instagram und dann denke ich, die ist schon wieder munter. Die ist schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 10.000 Schritte gegangen und 20 Längen gekommen.
Immer noch im Bett. Ja, aber ich würde es dann später nicht mehr machen. Ich mache es dann nicht mehr. Also ich muss das dann gleich machen. Das ist so ein bisschen so abgehakt dann. Das ist sozusagen erledigt, weil um nein geht dann nicht mehr. Weil dann haben wir meistens wieder 100.000 andere Sachen. Zum Papa fahre ich jeden zweiten Tag, weil dann bringe ich halt immer Essen oder Zeitungen oder so. Ne? Und um 11:30 fangen wir dann zum Arbeiten an jetzt. Also auch und da komme ich dann eigentlich zu nichts mehr. Ne? Ich strudel mich dann schon manchmal selber. Ich mache meinen Stress auch manchmal ein bisschen selber. Aber es ja, ist so.
Musst du dich manchmal selber bremsen oder, weil es hört sich schon sehr stressig an oder sehr, also, dass du halt sehr, sehr viel machst.
Ich glaube, ich brauche das nicht mehr richtig. Ich glaube, bremsen tue ich mich eigentlich selten. Also das tue ich eigentlich selten. Es ist eher dann noch so, das geht sich schon alles irgendwie noch aus und dann kommt noch irgendwas dazu. Dann ruft er, also wie vorher, dann ruft er mal so und sagt, Mutti, kannst du vielleicht auch noch am Vormittag da kommen? Und sagt, ja, passt, haben wir schon. Dann drehst du wieder alles um, was du eigentlich schon vorgehabt hast, aber das geht schon. Aber es ist, ich mache aber nichts, was ich nicht will. Das ist auch, glaube ich, was wichtig ist. Man darf sich, ich glaube, ich habe das oft und lang gemacht und man sagt uroft ja zu irgendwas und man sich dann denkt, Alter, warum haben wir da jetzt ja gesagt? Das ist auch, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, mir selber gelernt, dass man einfach manchmal sagen muss, nein, und auch verstehen lernen muss, dass die anderen Leute dann nicht pisst auf einen sind, wenn man nein sagt. Also das ist auch was Wichtiges, glaube ich. Aber ich glaube, das lernt man im Laufe des Lebens.
Wenn Leute pisst sind, wenn man nein sagt, dann ist eigentlich auch wurscht, oder?
Eigentlich ja, aber es ist, also du willst das dann manchmal immer allen recht machen und denkst dir, ja, das mache ich auch noch und das und jetzt mittlerweile genau, du kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht nicht. Und hoppala, es ist doch keiner, dann irgendwie, es versteht jeder. Also es ist besser zum Sagen, es geht nicht, als wie man tut dann herum oder man tut dazu irgendeine Geschichte oder was. Ne?
Du hast dann vor 12 Jahren das Gasthaus aufgesperrt.
Ja.
Und wie kamst du dem Namen, dem unaussprechlichen?
Ich habe das tatsächlich aufgesperrt mit einem Mann, mit dem ich damals beieinander war. Und der ist aus dieser Familie.
Ah, okay.
Der Nikolaus war das, oder ist das. Der hat mich da eigentlich dazu gebracht, der wollte unbedingt das Lokal machen. Und die haben gesagt, was ist Lokal, was ist das Lokal, irgendwas. Da war ich so gute Jobs und so, und dann hat sie das irgendwie, ja. Der hat mich eigentlich wirklich dann immer so, ey, komm, schau mal, wo soll das sein? Sag ich, ich muss eine gehen, es ist mir scheißegal, was ist, ich muss eine gehen und muss das sagen und muss sagen, okay, das ist leider. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, okay, das könnte was werden. War zuerst ein Pissoir bei uns und dann haben wir gedacht, Alter, niemals, das ist ein Pissoir aus dem 60er Jahr. Das ist eine Katastrophe. Unser Pissoir ist wirklich super. Mittlerweile liebe ich unser Pissoir. Das ist einfach nur so ein Raum, den die angemauert haben, irgendwann einmal illegal in den 70er Jahren. Ja. Einfach nur die Wände sind verfließt und du pieselst halt gegen diese Wände. Ja. Mhm. Und im Winter hat es -3 Grad da drinnen, wenn es kalt ist. Das ist echt witzig. Ja. Und dann war ich noch ein zweites Mal drinnen und dachte, nein, eigentlich Leihwand, der hat doch relativ wenig Ablöse verlangt. Und dann habe ich mit Nikolaus eben dieses Lokal aufgemacht. Und wir haben uns dann, glaube ich, nach 1,5 Jahren getrennt. Ja. Der hat aber jetzt auch, der hat wieder was aufgemacht, wo, und diese, glaube ich, dem geht es ja auch sehr gut. Also ja, so ist das zustande gekommen. Der wollte unbedingt, dass er sein Lokal, wenn er ein Lokal hat, dass das Lokal so heißt. Was eigentlich auch ein grandioser Name ist. Und wir sind auch so auseinandergegangen, dass das kein Problem war, dass der Name beibehalten wird. Also ja, das ist die Geschichte.
Aber sagen schon die meisten so, um Gottes Willen, wieso der Name, den kann keiner aussprechen.
Ja, am Anfang war das schon so, da manchmal ich bin jetzt nicht so ein Freund so vom Konzept oder vom Marketing oder so irgendwas. Ich denke mal, ich mache das, wenn man denkt, das ist Lärm. Hm. Und dann haben wir die am Anfang gesagt, das können Sie nicht machen, marketingtechnisch. Sage ich, ja, probieren wir es. Und mittlerweile, glaube ich, hat uns der Erfolg dann schon recht gegeben. Eben aus dem Grund, dass, ja, und die meisten sagen, ja, gehst du ins Wora oder gehst halt dorthin. Oder eben lustig, dann irgendwie sagst du, das war Wora Tschitschki oder Wora irgendwas. Es kommen schon manchmal lustige Namen dann auch raus. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man weiß, was gemeint ist dann im Endeffekt. Der Erfolg gibt dem Recht eigentlich, dann denke ich mal, dass es funktioniert.
Und bei euch gibt es ja Wiener Küche, also so Küche wie bei der Oma, so ist ja der Klima ein bisschen. Ne?
Ja.
Und wie kommt es auf eine Speisekarte und wie diskutierst du mit Martin, also mit dem Küchenchef, was gekocht wird und was es gibt?
Ja, da setzen wir uns, also wir tun immer so alle 4 Wochen, üblicherweise tauschen wir alle 4 Wochen die Karte, da setzen wir uns dann zusammen und da wird dann, also wir haben dann immer ein paar Sachen, die haben wir immer auf der Karte, ebenso wie Backhändler oder Biftata oder Rostbraten und manches andere wird dann eben saisonal dazugeben, weil da hast du jetzt wäre halt Spargel oder so. Oder dann gibt es halt Martini-Ganseln und dann diskutieren wir halt natürlich Sachen, da wo ich weiß, es ist so lustig, die einfachsten Sachen essen die Leute nämlich witzigerweise am liebsten. Also wenn du jetzt irgendwie Eiernockerl oder was hast, das ist immer der volle Renner. Ich weiß nicht, bei uns war das halt früher, was die daheim, das hast du schnell runterlassen mit der Flottenlotte. Und heutzutage macht sich das aber daheim keiner mehr. Ne? Also da oder Spinat mit Spiegelei und Rösti oder so. Ja, das sind so Sachen, die gehen voll gut. Und die Leute essen es gerne. Ne?
Ich muss dir wieder eine Geschichte erzählen. Ich habe dir schon mal erzählt und meine Mutter hasst mich immer, wenn ich die Geschichte erzähle. Aber in meiner Familie, wir waren früher immer zu Weihnachten in England bei meinem Großvater und da war die Küche nicht so groß, dass man da groß aufkochen konnte und wollte auch, weil kein Geschirrspüler und so. Und da hat es dann eben gegeben, Knödel mit Ei.
Okay.
Und meine Mutter war immer so, das können Sie nicht erzählen, dass wir zu Weihnachten Knödel mit Ei essen. Und wir waren immer so, warum? Ist das beste Essen überhaupt? Ja?
Und das geht dann im Endeffekt, ja.
Ja.
Das ist der Punkt. Ja, sicher.
Und ich finde eben, das ist das Schöne an der Wiener Küche, dass die Wiener Küche ja, sie schmeckt ja.
Was wir schon mal festgestellt haben, ist lustig, dass bei der Wiener Küche, also zum Beispiel asiatisch oder italienisch, kannst du alles miteinander zusammen essen, kombinieren, ja. Aber bei der Wiener Küche, das geht halt nicht. Weißt du, da kannst du immer nur hintereinander essen, du kannst jetzt nicht alles am Tisch stellen und es passt nicht zusammen. Also du musst das schon sehr bewusst bestellen oder machen. Also es ist jetzt nicht so eine Vermischungsküche eigentlich, ja. Und es ist ja natürlich viel paniert. Hauptsache es ist paniert.
Aber
Schnitzel geht immer. Das ist so lustig.
Aber was sind so Gerichte, wo du und der Martin euch unterschiedlicher Meinung seid? Wo sagt, okay, wo einer sagt, das muss drauf und der andere sagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Wie macht ihr das?
Ich glaube, er kommt dann manchmal irgendwie so mit Jakobsmuscheln oder irgendwie sowas da und sage ich, nein. Das kannst du woanders essen, das passt dann nicht. Ja. Ich verstehe ja manchmal, dass ich sage, ja, ich würde gerne mal das oder das. Ich sage, nein, das bringt nichts. Ich muss wissen, wo ich stehe, denke ich mal. Ja. Es bringt nichts, wenn ich jetzt Jakobsmuscheln mache, die könnte ich jetzt gar nicht um die Summe verkaufen, was die eigentlich zu verkaufen wären. Ja. Deswegen bringt es nichts. Also da haben wir manchmal ein bisschen so Diskussionen, aber das wird das wirklich relativ schnell auf. Aber ansonsten ist er eh super, der war's. Also wir sind da schon ziemlich auf einer Linie, muss ich sagen.
Wie kann man sich das generell vorstellen, deinen Alltag jetzt, wenn kein Corona ist, also wenn das Gasthaus auch offen ist? Wie schaut das da aus an einem stinknormalen Dienstag?
Dienstag gehe ich mal einkaufen, da habe ich ein großes Auto und da hole ich halt das ganze Trockenzeug, weiß ich nicht, da, keine Ahnung, was man halt so braucht vom Großhandel oder Schlagobers oder sowas. Das mache ich halt dann immer in der Früh schon. Und ja, dann meistens die ganzen E-Mails checken, in der Früh halt oder die Abrechnungen machen, dann das mache ich ja gar nicht täglich, damit ich dann nicht das Zeug herumliegen habe. Dann bin ich so 11, 4 oder 12 im Geschäft, da wird dann schon alles hergerichtet, da sind eben die Larissa auch schon da, da wird dann so alles also aufgedeckt. Es ist an sich das Lokal immer aufgedeckt, auch schon am Angerichten. Es ist immer, wenn man reinschaut, es ist immer alles fertig eigentlich. Und dann um 11:30 geht es meistens dann schon los, dann geht es so bis 2:30. Gut, wenn viel zu tun ist. Funktioniert meistens auch, es gibt immer ein Mittagsmenü, das kostet seit 12 Jahren 8,50 €. Das möchte ich auch so beibelassen, weil ich finde, das ist ein cooler Preis und da gibt es echt lässige Sachen immer. Ja, und 2:30 sperren wir dann zu, dann renne ich in die Wohnung und lege mich meistens nieder am Nachmittag. Also da bin ich dann, aber nicht gar nicht mehr schlafen oder so, sondern hinlegen, lesen und dann springe ich wieder auf, je nachdem, wenn Schanigarten ist, ein bisschen früher, weil dann muss man den Garten aufdecken und um 18 Uhr geht es dann wieder los. Und das geht dann Abendgeschäft so bis 11, 11, Viertel, 12 in dem Dreh. Aber ich bin ja noch nicht so die Sitzenbleiberin. Also ab und an kann es schon passieren, dass wenn wer da ist, dass man halt dann einmal sitzen bleibt und ein bisschen plaudert nur. Aber meistens geht dann relativ zügig nach Haus. Und ja, und dann bin ich in der Früh auf. Also da, das sind so die normalen Tage. Und dann hast du halt, vor Weihnachten ist es dann, da hast du das Gefühl, du bist echt nicht mehr so im Hamsterrad. Also da denkt er, das sind 3-4 Wochen manchmal, wo du da rennst, nur dass du das Gefühl, das ist wie, wirklich so wie täglich größtes Murmeltier. Da denkst du, bin ich jetzt nicht gerade aufgestanden gewesen, davon stehe ich wieder auf. Oder du schlafst am Nachmittag und dann denkst du, was ist jetzt eigentlich? Ist jetzt in der Früh, da ist es am Abend oder so irgendwas, wenn es dann dunkel ist, auch noch um 5 oder so am Nachmittag. Ne? Aber an sich ist es, richte ich mir das schon recht gut, also dass ich da auch gut das gut machen kann.
Gibt es auch Tage, wo du dir denkst, ma, jetzt freut es mich eigentlich überhaupt nicht?
Nein. Also das ist eigentlich, nein.
Das ist gut.
Ja, es ist super. Es ist nein, eigentlich nie. Also da. Was mich manchmal nervt, sind so Sachen, so wie jetzt, heute zum Beispiel wieder, dass. Was mich nervt, sind Sachen, die ich nicht selber antreiben kann oder bewerkstelligen kann. Wir haben da zum Beispiel so einen Wasserfleck da und da bin ich jetzt schon seit einigen Monaten dran und das ist furchtbar mühsam. Und da kann ich jetzt aber nichts machen und da, sowas nervt mich. Also so Sachen, die ich nicht selber, wo ich sagen kann, okay, das mache ich jetzt und das geht dann schon irgendwie. Aber da, aber ansonsten gehe ich eigentlich immer gern, mache ich eigentlich immer gern. Aber ich habe das auch eigentlich auch, wie ich generell wo angestellt war, immer gern gemacht. Wenn es mir nicht mehr taugt hat, dann bin ich meistens gegangen. Dann habe ich gesagt, na, jetzt ist es ausgeschöpft, das Dings. Und dann, ich glaube, das ist auch dann gut, wenn man aufhören kann. Und da ist ja natürlich in der Gastro dann oft einfacher, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Computerfachmann oder sonst irgendwas bist. Oder
wahrscheinlich. Ich habe jetzt eine zweite große Frage für dich. Und die finde ich sehr spannend, nämlich, was kann man von dir lernen?
Das ist eine gute Frage. Was kann man von mir lernen? Ich glaube, man könnte wahnsinnig viel lernen von mir, was Gastro betrifft. Also jetzt mit mir mitarbeiten und Sachen sagen und so. Ich bin leider ein furchtbar schlechter Lehrer. Also das tut mir manchmal leid, weil ich könnte, glaube ich, sehr, sehr viel weitergeben. Ja, und ansonsten lernen. Naja, es ist so, dass tatsächlich, ich wäre Oma im August und von beiden Söhnen, witzigerweise. Und da wird schon einiges drüber nachgedacht, was lehrt man dann, wenn man Enkel kriegt? Oder was hat man seinen Kindern vielleicht nicht gelernt und kann dann den Enkel lernen? Ja, ich glaube einfach allgemein Wissen, immer neugierig bleiben oder Leute darauf stoßen, neugierig zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil dass man selber sich was lehrt, ja, das ist, glaube ich, eigentlich wichtig. Das sehe ich auch ein bisschen so als meine Aufgabe. Und ein großes Ding, glaube ich, was ich mir denke, ist Sachen nehmen, wie es sind und nicht hinterher jammern, dass alles besser gewesen war, wenn es besser gewesen war. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber so, ich denke mal, es ist eh, wie es ist. Es ist jetzt so, wie es ist und ich gehe mit der Situation um, wie sie ist. Und ich denke mir jetzt nicht drüber nach, was jetzt gewesen wäre, wenn es anders gewesen war. Das würde ich auch gerne weitergeben. Das, denke ich mal, ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Leben.
Ja. Also, wie schlecht kannst du mit Menschen, die sagen, also früher war alles besser?
Da frage ich dann immer, wann war es denn dann am besten? Irgendwann muss es ja am besten gewesen sein. Also, ich denke mir dann, ich würge auch dann manchmal ab, wenn dann irgendwie so, ja, da hält man, wenn man das sagt, ja, aber hält man, meine Tante und Beide, was mein Onkel waren, also so ungefähr, ja, da denkt man, nein, es ist jetzt so, wie es ist, wir können jetzt nichts mehr machen. Versuchen wir mit der Situation umzugehen. Das ist, also so bin ich dann eigentlich eher eingestellt. Es bringt dann nichts, irgendwie zu überlegen, was gewesen wäre, wenn es gewesen war.
Was ich glaube, was man wahnsinnig von dir lernen kann, ist Leidenschaft. Die Leidenschaft für Gastronomie und für Kochen und für Essen und für Menschen, ich glaube, das hört man. Und was man auch von dir lernen kann, ist Wienerisch.
Ja, das ist auf alle Fälle. Und da stehe ich auch voll dahinter. Ich glaube, dass da so viel verloren geht bei der Sprache auch. Ich versuche es auch immer wieder zu verwenden. Manchmal gelingt es mir eh nicht. Ich glaube, früher, wenn man dachte, Mama, darf dann Mama nicht so Wienerisch reden, aber ich habe dann in den Hotels teilweise mit viel Deutschen zusammengearbeitet und da habe ich dann natürlich immer, da habe ich so viel Wienerisch geredet wie überhaupt noch nie. Also einfach nur Und ich denke, es gehört aber auch zu uns. Ich finde es auch, muss ich ehrlich sagen, manchmal erschreckend, wenn ich da so, also Kinder, die, keine Ahnung, 12, 13 sehe oder höre und die reden dann wirklich wie, ich glaube, es ist halt vom Fernsehen oder so, glaube ich, teilweise, dass die einfach gar nicht mehr den Dialekt reden.
Ja.
Ich finde, man muss beides können. Also ich kann mich sehr gut auch auf Nicht-Wienerisch unterhalten, ja, aber ich kann auch das, und ich finde, es sollte irgendwie beides möglich sein, denke ich mal. Und es geht, und es wird, es werden auch die Worte nicht mehr verwendet. Also da, so wie meine Oma das noch gemacht hat. Und das geht einfach verloren, ist eigentlich schade, aber das ist bei allen Kulturen oder bei allen Sachen, die mit der Zeit die halt dann verschwinden. Das sollte man halt irgendwie hochhalten, ein bisschen, denke ich mal.
Also was ich von meiner Oma, was mich immer also total verwirrt hat, also meine Oma war nicht Wienerin, sondern Niederösterreicherin, aber nahe Wien, war immer diese Vermischung zwischen Ananas und Erdbeeren.
Die Ananas, Erdbeeren. Ja, die haben das war tatsächlich so. Ja. Die Ananas waren die Erdbeeren.
Ja, total verwirrend für Kinder.
Ja.
Wenn du sagst, ich will Ananas und kriegst Erdbeeren. Weißt du, wie verwirrend das ist?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das war aber wirklich so. Ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. So bei der Oma war das, glaube ich, auch so. War witzig. Muss man mal recherchieren.
Ja, wie das ist. Und meine Mutter ist Engländerin und die findet den Ausdruck, das Gimpfte aufgehen, findet sie das Lustigste auf dem Planeten.
Wirklich?
Ja, weil das so, weiß nicht, das ist so, weil das so bildlich ist, glaube ich.
Ja, man kann sich so vorstellen, dass man so implodiert oder so. Gell? Ja, voll. Oh, guter Ausdruck. Gell? Mir fallen auch dann so Sachen teilweise, ich habe da so Bücher liegen immer. Und wir fahren dann nochmal, ich habe auch teilweise schon Wörter dann gehabt, die ich da gar nicht in den Büchern gefunden habe, die mir dann während Gespräch selber eingefallen sind, die ich halt verwende oder so eigentlich. Und dann, ich finde es auch so cool und das, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie vorgreife oder so, dass ich, wenn ich das mache, dass da wirklich teilweise junge Leute dann auf mich auch zukommen und sagen, hey, wie cool, ich habe das angeschaut oder letztens sind ein paar Burschen da gewesen, die haben dann gesagt, ja, könnt ihr dieses eine Wort machen, weil wir haben da eine, das ist so ein Schachtelhumor. Und der weiß immer so, und das finde ich dann schon wieder cool, wenn es nur 5 Leute sind, ist einfach lustig, ja, dass das so ein bisschen so eine Eigendynamik kriegt und das finde ich schon irgendwie witzig, weil halt irgendwie was passiert, ja, weil irgendwie, es wird ein bisschen geredet drüber, man macht sich wieder mal über was anderes Gedanken oder vielleicht fragen die auch bei ihren Eltern nach oder bei der Oma oder so und sagen, hey, wie habt ihr da damals geredet oder irgendwas, ja. Also man gibt irgendwie so einen Anstoß und das finde ich schon mal cool, in welcher Form auch immer, ne.
Ich finde das irrsinnig cool, weil ich bin mit einem Kärntner Papa und einer steirischen Mama in Burgenland aufgewachsen, da war es nicht so viel Wienerisch dabei, ja. Auch in der Schule dann halt auch nicht, weil dann sind wir nur unter Gleichaltrigen gewesen und die reden halt auch, also haben auch kein Wienerisch mehr geredet. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendein neues Wort oder eine neue Phrase oder irgendwas Neues lerne, weil ich finde, es klingt auch so cool.
Ja, ich finde schon.
Es ist so. Nicht, wenn irgendwelche Nicht-Wiener zu Wienern herkommen und sagen, also, oder sagen, dass der Wiener Dialekt so schier ist, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das klingt extrem cool.
Ja, es ist so, so. Ja, ich sage eben, ich würde es gerne mal hören, wie es klingt, ohne die Sprache zu sprechen. Weil es ist so ganz eine eigene Sprachmelodie. Und es ist auch voll lustig, wenn es Leute nachmachen. Und da, also wenn jetzt ein Deutscher oder mit einem Freund, der hat es dann auch so nachgemacht und ich mir gedacht, Alter, das klingt aber wirklich so. Also ich würde es jetzt gar nicht so empfinden. Aber es ist lustig.
Das stimmt.
Also ich finde es auch schön. Und es gibt halt ur für Wörter. Und ich finde es auch total spannend, wie viel ein Wort manchmal bedeuten kann. Das finde ich auch total witzig. Ja. Weiß ich gar nicht, ob das in anderen Sprachen dann auch so ist eigentlich. Wahrscheinlich teilweise.
Da wollte ich mich gerade hin, dass das Wienerische, das schöne Wienerische ist ja auch, dass es so ein Sammelsurium
in
anderen Sprachen ist. Dass man einfach Wörter irgendwo hergenommen hat und die irgendwie eingedeutscht hat. Die heißt eigentlich ganz was anderes, aber ist auch alles wurscht. Und das finde ich total witzig, weil wenn man dann irgendwo im Ausland ist und das hört, man denkt sich, ja, witzig, das kenne ich von zu Hause. Ja,
ich finde, ich schaue dann auch immer nach, oder manchmal schaue ich auch wirklich bei 2 oder 3 Quellen nach, denke ich mir, von dem kommt das, aha, so hätte ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Witzig.
Ich habe da ja ein Thema damit, weil ich hab vor ein paar Jahren angefangen, Kroatisch zu lernen. Und im Wienerischen gibt es das auf Lepsche machen.
Mhm.
Und ich hab immer das übersetzt mit besser oder sich irgendwie einen schönen Tag machen zum Beispiel oder Schönheit machen. Auf Kroatisch kommt das von schön und schöner. Und im Tschechischen ist besser.
Okay, witzig.
Und das heißt, es sind eigentlich andere Wörter und deswegen passt es auf Kroatisch dann gar nicht. Ja? Weil man denkt sich dann so im Kontext, man sagt es eher mit ein schöner Mensch oder schöne Sprache oder so.
Ja.
Und man denkt sich dann so, Das verstehe ich jetzt nicht, aber es ist tschechisch, es kommt zum Tschechischen.
Ja, die haben das dann wahrscheinlich dann, das ist, ich glaube, dass das dann über gewisse Dinge dann so weitergeht, wo das dann immer über so verschiedene Ecken dann. Ich habe jetzt eines, das habe ich jetzt aufgenommen, das gebe ich nächstes Mal, und zwar Kanifeln. Also wenn wer wen segiert oder so, Kanifeln. Und das kommt, und das habe ich auch witzig gefunden, von dem lateinischen Canifex, und das heißt Henker.
Okay.
Okay.
Alles schlecht.
Ich habe auch ein Wort, Golatschen.
Golatschen?
Weil das ist nämlich eigentlich, glaube ich, nur ein Übersetzungsfehler, weil das Wort Kolatsch in allen slawischen Sprachen heißt nur Kuchen.
Okay.
Jeder Kuchen heißt Kolatsch.
Komplett wurscht. Ich habe das dann so verwendet. Ja.
Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel, die Kolatsch. Weil ich finde es so lustig, weil das ist einfach so, man liest dann irgendwo an und denkt sich witzig. Oder Kifle, für Kipferl.
Es sind alles irgendwie umgewandelt worden ein bisschen. Die Sprachen sind schon interessant.
Ja, aber es ist auch bei der Küche, weil ich gerade die Wiener Küche ist ja auch eine lustige Mischung an allem.
Ja, das ist alles drinnen. Du hast von überall was.
Aber es ist zum Beispiel lustig, wenn man Sachen in Tschechien isst, dass die aber anders sind, als wir sie machen würden. Das ist dann doch.
Ja, gut, aber das ist aber auch so, wenn es, keine Ahnung, wenn es in China irgendwo was ist oder so, und dann, weißt du, das wird dann immer ein bisschen angepasst an der, wie es schmecken soll oder die Gewürze oder ob da jetzt ein Schmalz verwendet worden ist oder ein Öl oder sonst irgendwas. Das heißt immer gleich dann unterschiedlich. Ich glaube, es wird schon an die Geschmäcker angepasst dann teilweise. Alles, ich glaube, das ist auch ein Prozess, der nicht so schnell geht. Das passiert dann halt über einige Jahre hinweg. Witzig, ja.
Du hast vorher das so irgendwie ein bisschen nebenbei angesprochen, dass du auch manchmal Gäste ein bisschen so rügst oder Gäste schon sagst, ja, was du denkst. Was ist denn für dich ein guter Gast, was ist ein schlechter Gast für dich?
Guter Gast, schlechter Gast. Ich würde es gar nicht mal mit gut oder schlecht sagen, sondern es ist eher... Ich komme immer wieder mit Respekt, das hat für mich viel mit Respekt zu tun. Ich habe auch vor vielen Jahren einmal mitgekriegt, dass irgendwie, da war so als Kellner oder als Koch, das war so da, ja, was der, das ist so irgendwo da ganz unten, und das finde ich komplett falsch, weil es ist jeder Beruf cool und wichtig, ja, denke ich mir, das habe ich gar nicht so verstanden. Ich war doch eigentlich immer stolz und mir das auch immer taugt. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch von Gera mit stolz gewesen. Aber gut oder schlecht ist für mich, na gut, ist wie gesagt, also es ist für mich jetzt mit Respekt zu tun. Wie benehme ich mich? Wie akzeptiere ich, dass ich jetzt halt nicht 5 Meter weit vom Tisch weg sitzen kann, wenn ich schon sehe, dass der hinter mir die ganze Zeit drüber stolpert, ja? Also ich habe da Episoden schon erlebt, wo ich manchmal dann gesagt habe, ganz kurz, ein großer Sessel, den habe ich an eine bestimmte Stelle des Tisches gestellt, das Lokal war voll. Der Mann kommt, nimmt den Sessel und stellt ihn genau an die engste Stelle dorthin, wo kein Schwein durchgekommen. Ich sage zu ihm, das ist jetzt recht gut und schön, aber wie stellen Sie ihn davor, dass ich da jetzt durchgehe mit den Teller? Sagt er, ja, aber ich will auf diesem Sessel sitzen. Sag ich, ja, dann wird das ein Problem werden, weil dann bitte, das hat auch einen Grund, warum dieser Sessel an dieser Stelle gestanden ist, ja. Sagt er, ja, aber das ist die Kinderecke oben. Sag ich, ja, dann setzen Sie halt die Kinder runter. Dann habe ich ihn 5 Minuten sitzen lassen, bin ungefähr 14 Mal gegen den Sessel angetremmelt, ja. Und dann habe ich gedacht, das gibt's jetzt. Und dann hat er sich wieder umgesetzt. Also ich habe es ihm sehr höflich versucht zu erklären, aber das, denke ich mal, das hat ja einen Grund, ja. Und ich habe nicht gesagt, du lass das jetzt oder sonst irgendwas, sondern ich habe versucht zu erklären, ja. Und das ist für mich so Respekt, Akzeptanz auch gegenüber, was ich mache, ja. Oder auch, da gibt's so viele Sachen, es ist auch, ich weiß nicht, wenn es halt dann, mit Hunden ohne Leine reinkommst, da wird dann auch so gesagt, ja, bitte Kinder, nehmt auch den Hund an die Leine, das geht doch nicht. Also so, aber auch immer von mir auch aus Respekt. Also ich sage dann nicht, ja, jetzt gehen wir, habe aber auch schon gesagt, bitte nehmen Sie den Hund vom Sessel runter, die sind dann gegangen. Aber ich dachte, okay, Pech gehabt, kann ich nichts machen. Aber das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Ich mache die Sachen, die ich für richtig halte, es ist mein Bereich. Und ich schaue ja nicht nur, es geht ja nicht nur mir am Wecker, sondern es geht ja auch den anderen Leuten möglicherweise am Wecker. Und das ist für mich gut oder schlecht. Also auf Augenhöhe, ein Miteinander, da geht es jetzt gar nicht um Geld oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass man Spaß hat. Ich hatte auch schon einen Herrn, der mir damals den Kellner total angefuckt hat. Da bin ich dann auch hingegangen und sage, Herrn, komm uns, wie Leiwand haben, Sie wollen es Leiwand haben, wo ist denn jetzt das Problem? Reden wir drüber, schauen Sie, fangen wir von vorne an, bla 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 bla. Der hat sich dann tatsächlich am Ende des Abends bei dem Kellner entschuldigt und hat gesagt, Herrn, es tut mir leid, es war so ein Scheißtag für mich. Also der hätte wahrscheinlich möglicherweise nicht so reagiert, wenn ich nicht auf ihn zugegangen wäre und ihm gesagt hätte, hey, kommen Sie, ist jetzt alles nicht so schlimm. Also und das ist, glaube ich, um es auf gut oder schlecht zu reduzieren, halt in irgendwo. Also Respekt, ich glaube, ist immer wichtig. Aber überall, das ist in jedem Beruf so. Wenn du Schuhverkäufer bist oder weiß ich nicht, oder im Spital arbeitest oder was auch immer. Also um jetzt ein paar Sachen nur als Beispiel zu nennen.
Aber ist das nicht in der Gastronomie besonders schwierig, wenn die Leute dann, wenn du sagst zum Beispiel zu den Leuten mit dem Hund, der sagst, also ein Hund am Sessel ist nicht, tut mir leid, das geht halt nicht, die gehen dann raus und machen halt irgendeine blöde Bewertung irgendwo im Internet und schreiben halt, unfreundlich, mögen keine Hunde. Ist das nicht immer so ein bisschen ein Abwägen, wie tue ich damit?
Also ich muss dann sagen, tatsächlich, ich lese das nie. Ich lese das wirklich nie. Nie. Nein, nie. Ich glaube, einmal hat mir dann immer geschrieben, dass Kinder deswegen so geschrieben haben, weil wir keinen Kindersessel haben. Ja. Okay, ich habe immer nächstes Jahr gesagt, die Kinder bleiben genau 5 Sekunden drinnen sitzen und dann wollen sie eh wieder raus. Ja? Also da, aber ich lese das nie. Also ich, wie gesagt, ich mich würde es wahnsinnig machen. Also wenn ich so Dinge hatte, ich würde da wahrscheinlich die ganze Zeit dran kiefeln, weil du ja auch nicht die Möglichkeit hast, dann zu sagen, hey, die Situation war eigentlich anders. Mhm. Also, oder aus meiner Sicht, also es wird dir auch eigentlich teilweise die Möglichkeit genommen, zu sagen, hey, das ist jetzt Ihre Sicht, ja, aber schauen Sie mal die andere Sicht an. Schauen Sie mal, da gibt es Leute, denen graust vor Hunden, die sind allergisch. Ich, keine Ahnung, wenn sie es daheim machen wollen, dann machen sie es, ja. Es ist ein Hund am Tisch oder so, ja. Aber ich muss halt auch schauen, wenn ich woanders bin, in einem Bereich, wo halt nur 10, 15, 20, 100 andere Leute sind, dass ich da mit denen allen irgendwie zurechtkomme. Ne? Also das ist das. Aber wie gesagt, ich lese das wirklich nie. Also ich lese auch nie irgendwelche Rezensionen oder so. Also ich schaue mir das nie an. Ich glaube, mich würde das zu sehr ärgern. Im Endeffekt. Das besser nicht lesen.
Aber könntest du, aber ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass du irgendwo arbeitest, wo du jetzt nicht unbedingt, also wo du überhaupt nicht mit Menschen zu tun hast.
Das kann, ja, das könnte ich auch nicht, glaube ich.
Nein. Nämlich auch selbst in der Gastronomie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann permanent in der Küche stehst, sondern draußen halt bei den Leuten.
Ja, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich habe schon Menschen sehr gern, muss ich sagen. Ich finde es auch total interessant. Also da oft eben dann, ich rede da noch voll viel und dann fragst du, weißt du, was da ist oder was da passiert ist oder wie der Urlaub war oder weiß ich nicht, keine Ahnung, der zieht um oder der kriegt das Kind oder sonst irgendwas. Also, ich mag das schon sehr gern, muss ich sagen. Ich mag schon gern Menschen.
Und wie schwierig ist das jetzt in der Corona-Zeit, wo man möglichst keine Menschen sehen sollte?
Ja, es ist aber durch das, dass wir da die Möglichkeit haben, Gott sei Dank, das mittags eben da quasi übers Fenster zum Ausgeben, habe ich doch viel Kontakt und es ist auch mir immer wieder dann, wo ich mir dann teilweise denke, das gibt's, und dann kommen die Leute und sagen, Marc, so schön, dann sieht man sie und die reise dann auch immer irgendwann am Schmäh oder denkt man ja, mei, oder der Zöhl halt, weiß ich nicht, dass man die Scheiben beim Auto eingefroren war und dann habe ich. Ich glaube, die Geschichte haben wir an dem Mittag, glaube ich, 30 Mal erzählt. Das war jetzt, wo es einmal so kalt war, vor einem Monat oder so, und die Scheiben waren angefroren und ich denke mir, Alter, bitte. Und ich ist natürlich nicht weggegangen mit dem Scheibenwischer. Dann haben wir gedacht, ich werde einfach diesen Dings drauf sprühen, was man da sprüht, dieses blaue, dieses Scheibenwischwaschdings da, was da zur Folge gehabt hat, dass die komplette Scheibe blau angefroren war. Und überall schauen war. Und dann wollte sie ja Herrn einpacken, der hat gesehen, dass sie weggefahren wurde. Und ich sage, das ist also alles recht leibend, da haben sie vielleicht irgendwas zum Ausscheren, weil ich nämlich nichts, ich kann nicht fahren. Dann habe ich angefangen, dass er dich nicht wegkriegt. Dann ist die ja ausgestiegen, älterer Herr. Warte, mache ich nur das? Und hat einmal das alles freigeschaufelt und hat, also freie Dings war super. Und die Geschichte habe ich halt dann 17.000 Mal erzählt. Mein Sohn, der Luke, der sagt immer, Mutti, Alter, jetzt haben wir schon 30 Mal gehört. Sage, ja, aber es ist einfach, du kannst dann, du erzählst das halt, es ist eine komplett sinnlose Geschichte in Wirklichkeit, ja. Aber es ist lustig und die Leute lachen halt und es macht halt dann Spaß und man kann es ausschmücken und dann erzählt er halt der nächste, ja, mir ist das letztes Mal auch passiert, aber bla bla bla. Mein Gott, nein, so. Also ich glaube, ich bin teilweise die Meisterin des sinnlosen Smalltalks, ja. Also, aber ich glaube, das muss man auch kennen.
Das bringt mich sehr passend zu unserer nächsten mit Milch und Zucker Frage, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
Ach, ganz viele Sachen eigentlich. Wenn ich mit Freunden spazieren gehe und die dann irgendwie nach 2,5 Stunden sagen, aber den ganzen Weg wieder zurückgehen müssen, da bin ich dann so abgehauen. Ja. Mich bringt viel zum Lachen. Ich lache eigentlich sehr gern. Alles Mögliche. Situationen, ich weiß es gar nicht, aber das ist die Geschichte, die mir immer das letzte Mal da war, da habe ich wirklich so viel gelacht. Ich dachte, wenn wir jetzt so weit gehen, dann müssen wir alles wieder zurückgehen. Also ganz viele Sachen. Also in der Natur Sachen bringen mich zum Lachen. Daheim selber, dass ich über mich lache, dass ich irgendwo dagegen renne oder irgendwas. Oder Leute oder der Martin bringt mich zum Lachen, wenn er 17.000 Mal eine Geschichte erzählt, die noch interessanter ist als meine. Also da, ja, aber ganz viel an sich. Also immer, ich finde auch Lachen ist auch total wichtig. Man muss da irgendwie zulassen. Ja, Lachen ist wichtig. Also viel. Ja, ich lache schon viel.
Bringst du lieber Leute zum Lachen oder lachst du lieber über andere Geschichten?
Ich bringe schon gern Leute zum Lachen. Und wenn sie nicht lachen, dann sage ich ein bisschen mehr Emotion, bitte. Ich bin einmal gegangen, da bin ich hängen geblieben, da habe ich Tableau voll gehabt und bin hängen geblieben im Ärmel bei der Tür und da ist am Tisch daneben ein junger Bursch gesessen und ich habe mich echt erfangen mit den Glas und die sind nicht runtergeflogen. Und ich so, oh mein Gott, habe dann geschaut, ob eh jeder zugeschaut hat. So, weißt du, so, so Spaß, im Lokal hat dann so spaßhalber, ne? Und der sitzt da und schaut komplett Emotion. Also ich sage, Emotion, bitte! Das war jetzt ein Kunststück. Das ist, so geht es halt dann mittags ab. Ne? Und dann fangen die halt auch zum Lachen an. Ja? Also ich bringe schon gern Leute zum Lachen.
Ich glaube, das ist auch das, was einen guten Gastgeber ausmacht, oder?
Ja.
Wie so verbindend ist.
Ich glaube, man muss auch dann wissen, manchmal geht es auch nicht. Manchmal merkt man auch, hoppala, das ist jetzt das versickert ein bisschen, muss man halt aufhören. Also ich glaube, jetzt auf Zwang kann man es dann auch nicht machen. Aber manchmal passt es auch. Manchmal passt es auch nicht. Das ist so. Aber es ist schon lustig, Leute zum Lachen bringen an sich.
Wir haben noch gar nicht über Simmering geredet.
Simmering!
In Simmering gibt es auch sehr viel zum Lachen.
Ja, gestern war ich ins neue Gebäude, bin ich runtergefahren. Das muss urschön gewesen sein. Na, Simmering war... Ich glaube, Simmering ist voll cool jetzt. Also da, früher war das immer so ein bisschen so verböhnt, aber es ist immer so außerhalb gewesen. Mittlerweile ist das schon ziemlich... Also die Stadt wächst weiter raus, sage ich mal. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie das da mit den Mieten oder so ist, aber die das ist schon, glaube ich, auch nicht mehr so ganz billig. Und wir sind halt da, also so wie sie da jetzt früher, wir sind halt da früher echt noch über die Felder gegangen, am Moorhoferweg runter oder so. Weil da habe ich viele Freunde gehabt. Wir sind halt da alle, da hat es den Leberberg, das jetzt alles damals noch nicht gegeben, die ganzen Häuser dort. Und ich war da oben am Herderplatz in der Volksschule und in der Gottschalkgasse im Gymnasium. Also da haben wir uns dann am Sieben in der Fuhr drauf und haben gekickt. Im Gebüsch. Mit den Narischen.
Aber es ist, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Christian und ich, der ist jetzt also zwischen 65 und 70, sage ich mal. Mhm. Und also wenn der von früher spricht, von Simmering, war es schon ein Dorf, glaube ich, oder?
Da ja, hat das schon gekannt. Ja, ja, auch die ganzen Häuser raus, wenn's da Richtung Braunhubergasse da raus, da ist jetzt auch schon so urviel verbaut. Da waren ja wirklich diese Bungalow-Dinger da, wo die Konditorei der Albrecht oder so ist. Also das war halt alles ein dörflicher Charakter. Also ich glaube, das EKZ haben es irgendwann einmal in den 80er Jahren oder so gemacht. Dann hat der McDonald's aufgesperrt. Der McDonald's hat ungefähr da aufgesperrt, auf der Simmeringer Hauptstraße. Kann ich mich erinnern, wie, glaube ich, Dallas rausgekommen ist. Das ist für mich so ein Dings gewesen, so ein, da haben wir geschaut. McDonald's, das war damals, oh mein Gott, das ist, was ist denn das überhaupt? Dann haben sie halt alle bei McDonald's die ganze Zeit getroffen. Oder ein Zentimeter rumgehängt. Und dann war noch in der Lorestraße das Haus der Begegnung. Da waren dann immer so Partys, so HDB-Partys. Ich weiß nicht, habt ihr das auch noch kennt?
Ich kenne das noch aus Floridsdorf. Ich bin Floridsdorf in die Schule gegangen.
Das hat okay, das war immer spektakulär. Ja, und ich war da, wo jetzt die U-Bahn-Station ist, bei der Krausegasse. Mhm. Also da, ich weiß nicht, wie die heißt, die U-Bahn-Station. Und da rein, da hat eine Schulkollegin von mir gekommen, der war in der Volksschule. Das war eine Mega-Location. Du bist reingegangen, das war ein riesenlanger Garten hinten. Und da haben die hinten gewohnt. Das war super. Da hat der Papa jetzt gefunden, Bilder. Und das hat mir so taugt, weil ich die überhaupt nicht mehr dran gedacht. Da habe ich einen Club gegründet. Damals habe ich den Kindern jetzt sehr erzählt. Da habe ich einen Club gegründet und da habe ich eine eigene Schrift erfunden für den Club. Und wir haben dann Geld immer einzahlt, keine Ahnung, 5 Schilling oder irgendwie sowas. Und dann haben wir unterstützt, also Schülerinnen, meistens was Mädels, die halt vielleicht sozial nicht so gut gestellt waren. Also die haben wir dann auf ein Eis eingeladen oder sind mit denen spazieren gegangen oder sowas. Und dann haben wir... Das hat der Papa jetzt eben die Fotos gefunden. Und nachdem ich ja immer Schauspielerin werden wollte und ich auch immer sehr viel gelesen habe, habe ich komplett das Buch Robinson Crusoe als Theaterstück umgeschrieben mit Rollen. Ich habe natürlich Regie geführt, die Hauptrolle und alles gemacht. Dann haben wir uns so Sackerln hergerichtet mit Soletti und Chips und Getränke und so. Und haben das dort, wo jetzt diese U-Bahn-Station ist, haben wir das dort hinten in dem Garten aufgeführt. Und da hat der Papa jetzt Fotos gefunden. Eine Katastrophe. Aber es war cool, coole Sache.
Das war so gut. War lässig. Ja. Aber was ich an Simmering so spannend finde, ist, dass es so echt ist. Die Menschen sind echt da.
Ja.
Die echte Reaktion, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist manchmal ein bisschen interessant.
Hingestellt.
Ja.
aber es ist irgendwie noch so, es ist ein guter Mix aus Stadt und Land irgendwie.
Es ist fix so. Ja, ich habe dann irgendwann einmal, da waren einmal ein paar Leute da, mit denen war ich in der Schule, das war auch echt witzig, die zum Sehen. Ich habe die dann alle nicht mehr gesehen, nachdem ich die Schule eben aufgehört habe. Aber so Simmering ist schon cool. Also du hast ja eigentlich, ja, unten die Gärten, die ganzen Gärtendinger, die sind ja auch super. Die ganzen, da war ich letztes Mal, da gibt es diesen Feigenhof.
Also ja, das ist
super geil. Da waren wir letztes Mal. Das Simmeringer Bad, da bin ich jetzt auch immer hingefahren, bis wir es noch offen gehabt haben. Immer schwimmen, weil die Sperren haben zeitig aufgesperrt.
Der Zentralfriedhof.
Zentralfriedhof, das ist auch immer geil. Es gibt aber so Tage im Herbst oder so, wo man sich denkt, heute war der perfekte Tag zum Zentralfriedhof spazieren gehen. Gell? Makaber, aber es ist wirklich geil.
Ja.
So.
Es ist auch so ein Simmering-Ding, am Zentralfriedhof spazieren gehen.
Also schon,
ja, ich habe das noch nie erlebt, dass ich das außerhalb von Simmering gesagt habe. So, ja, und dann bin ich am Zentralfriedhof spazieren gegangen und bin nicht komisch angeschaut worden. So, das ist ein Friedhof.
Das ist ein Friedhof, das machst du auch, ne?
Ja.
Das ist echt schön.
Schön.
Aber die Stadt ist eben, wie gesagt, ich glaube, dass die Stadt total raus hat. Also du bist ja viel, also wir sind ja da früher, wir haben ja der Papa hat ja den Garten in Meidling. Und das war natürlich eine Katastrophe. Ich bin da früher 1,5 Stunden jedes Mal gefahren von Simmering nach Meidling. Ich musste mit 15er, mit 69er, oder was weiß ich, was das war, 59er und 64er, das was jetzt die U-Bahn ist. Und das ist halt endlos gewesen. Mittlerweile bist du ja da wirklich überall. Also ja. Die Stadt hat sich verkleinert. Also von der Mobilität her bist du da ganz anders. Also überall gleich haust du in die U-Bahn ein und bist gleich. Ne? Also es waren schon Weltreisen damals irgendwo. Ne?
Das stimmt, ja.
Eigentlich.
Ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil für dich. Und zwar, reisen wir in die Zukunft. 5 Jahre, es ist das Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Was in den letzten 5 Jahren passiert ist?
Also im besten Fall, also wenn wir jetzt 2026 haben,
ach so, okay.
In den letzten 5 Jahren im besten Fall passiert ist.
2 Enkel?
Ja, das ist fix.
Das ist fix, ja. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich gespannt, wie man das rückwirkend betrachtet, was da sein wird. Im besten Fall wünschen wir dem eigentlich, dass das Lokal so weiterläuft, wie es läuft. Dass das in der Form funktioniert, dass eigentlich gesund bleiben, dass man das gut durchhält, weil das fragen mich auch manchmal die Leute, so was machen sie, wenn sie krank sind, so wie ich wäre nicht krank. Ja, ich glaube, das Corona-Thema sowieso irgendwie, dass das ad acta gelegt wird. Aber das wünscht sich, glaube ich, jeder irgendwie. Ich glaube, das Geschäft ist schon sehr wichtig für mich, das Lokal. Also da, dass das funktioniert und dass ich eigentlich so weit, ich bin eigentlich glücklich und zufrieden mit dem, was ich habe. Also da, dass die dass Freundschaften erhalten bleiben und dass das so weiterläuft, wie es ist. Ja.
Also es wäre jetzt für dich zum Beispiel keine Option, dass du ein neues Lokal aufmachst?
Nein, das mache ich nicht. Nein, das würde ich nicht machen. Also ich glaube, es wird glaube ich, alles nicht wirklich einfacher. Es ist wirklich teilweise, ich liebe es, aber es ist, also wenn Leute mal kommen und sagen, ich mache ein Lokal, also ich habe viel Spaß. Also es ist schon viel nebenher, wo du dann manchmal denkst, Alter, ich glaube, da hat jeder andere schon das Handtuch schmeißt. Also so Schasssachen halt einfach, dann kommt irgendeine Behörde, dann ist wieder das, dann ist das hin, dann ist ein Stromausfall, dann ist das Wasser irgendwo, dann weiß ich nicht, dann schreibt der Ghost irgendwo hier. Oder keine, ich weiß, es passieren da Sachen, wo du nicht glaubst, dass sie passieren, ja. Ist alles schon passiert. Aber deswegen würde ich es nicht mehr machen. Also ich hoffe, dass das so lang geht, dass ich da möglichst lang drin stehen bleibe, vielleicht irgendwann einmal tot umfahre drin. Das wäre überhaupt der Optimalfall. Aber, und dann, dass irgendwann mal der Martin übernimmt und dann, dass das so weiterläuft. Ich würde kein anderes Lokal mehr aufmachen. Es wird nicht einfacher.
Glaubst du, wenn deine 2 Enkel da sind, dass du vielleicht ein bisschen zurückschaltest und mehr Oma bist als Gast?
Glaube ich nicht. Ich kann auch furchtbar schwer abgeben, Sachen. Also ich bin eine schlechte Delegatiererin. Ich bin so die selber macht alles. Und nein, ich glaube, das ist dann so. Also das Wochenende ja, aber unter der Woche ist das, glaube ich, keine Option. Und das wissen, glaube ich, aber auch die Kinder. Weil die sind selber leider oder Gott sei Dank auch in dieser Gastro-Blase aufgewachsen. Also da, ja, leider Gott sei Dank. Es ist so ein weinendes, lachendes Auge. Es ist cool, weil auf der einen Seite lernt man viel, auf der anderen Seite hast du die Eltern teilweise überhaupt nicht, was du denkst, keine Ahnung, das ist kein normales Leben. Also ich sage das auch immer, wenn mich Leute jetzt fragen, sage ich, ja, so wie jetzt. Ich kenne das nicht, dass du sagst, hey, also wenn sie jetzt sagt, hey, was ist, wie schaut es aus, magst du am Mittwoch ins Kino gehen? Und dann sage ich, nein, Montag bis Freitag bin ich nicht greifbar, normalerweise, ja. Und das ist halt das Gastroleben halt. Aber es wird wahrscheinlich auch, keine Ahnung, das Arztleben nicht anders sein. Da bist du nur mal unflexibler vielleicht, ja. Aber da, und die Kinder sind halt so aufgewachsen und die leben es auch teilweise selber so, ja. Also da ist halt, das ist der vordere Eisenbahn drüber. Das ist halt einfach so aus. Da gibt es ja keine Diskussion.
Und wenn man so in der Gastrofamilie lebt und man hat so, es kommt irgendwie so Weihnachten oder Geburtstag oder irgend sowas, gibt es einen Streit darum, wer kocht? Oder was gekocht wird?
Ja, bei uns ist es eher ein bisschen so aufteilt. Also ich glaube, die Kinder machen das so mit ihrem Vater eigentlich immer. Und ich glaube, die richten sich das da schon, was da ist. Und Geburtstag oder so, eigentlich nicht. Also ich glaube, da wird auch dann gar nicht so, da setzen wir uns dann schon mal hin, so wie letztes Mal, dann mal der Jausen gegessen oder dann wollen wir so irgendwas. Oder ich bin jetzt nicht so die Köchin. Also überhaupt nicht. Mich stresst es auch eher. Ich glaube, dass viele Leute, wenn die sagen, sie fühlen sich total entspannt beim Kochen, das ist bei mir eher nicht der Fall. Ich lade sie immer alle ein und sie kriegen immer Toast, Schinkäse-Toast bei mir. Zauen sie sich immer alle an. Aber ich glaube, es geht dann eher ums Miteinander. Ich glaube, es geht da gar nicht um das, was jetzt tatsächlich dann am Teller ist, sondern es geht dann darum, hey, beieinander sitzen und eine coole Zeit haben. Das ist, glaube ich, eher dann der Hauptfaktor. Eben auch aus diesem Grund, weil man nicht immer die Zeit hat, dann das so zu machen, wie man es vielleicht eigentlich gern täte.
Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Einmal tief durchatmen.
Ich habe noch Stimme.
Nein, es war sehr super, aber ja, wir sind am Ende angelangt. Es gibt fast nichts mehr zu sagen. Ein paar Sachen haben wir noch, nämlich die berühmt-berüchtigte: Gibt es noch etwas, was du den Leuten, Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
Ja, ich glaube, das habe ich eh auch schon gesagt. Was wichtig ist, was ich gelernt habe für mich, ist eben vom Jetzt-Zeitpunkt nach vorschauen und eigentlich teilweise nicht rückwärts schauen oder nicht wehmütig rückwärts schauen. Einfach sagen, hey, es ist jetzt so, machen, aus dem das Beste machen, was geht. Auch wenn es manchmal ein Arsch ist oder blöd, dann vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung wieder gehen. Und ich sage es auch sonst immer, sage ich, hey, wirklich den Humor einfach teilweise nicht vergessen. Es geht leider manchmal echt viel zu viel um die Kohle, leider, muss ich sagen, was ich, wo ich mir denke, es ist, wenn du dann überlegst, mal, wie mache ich das oder wie zahle ich das oder wie geht das, ja. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass man dann sezieren muss, alles nachdenken muss und schauen, dass man es irgendwie auf die Reihe kriegt und nicht unterkriegen lassen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, was ich, wie gesagt, in den letzten Jahren für mich gelernt habe oder versuche beizubehalten.
Dann bleibt nur noch mich zu bedanken bei dir für die Offenheit und für das spannende Gespräch und die vielen Einblicke in dein Leben und in die ganze Familie und deine Weisheiten und auch in die schönen Ansichten über das Leben. Weil ich finde,
muss ich anfangen, einen Podcast horchen, Herz.
Ja. Ja. Ab sofort.
Sehr super. Ich würde mich freuen. Also dann danke nochmal und wir werden dich verlinken mit in unserem Podcast, auch in unseren Shownotes, wo man das Lokal Woraczyski findet, wo man dich auf Instagram findet, wo man das Lokal auf Instagram findet, alles Mögliche. Danke. Und unsere restlichen Folgen und unsere Gästinnen und Gäste aus den letzten rund 150 Folgen.
Geil.
Findet man auf www.milchundzucker.at.
Danke vielmals, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Danke dir.